So.
Belkan ist eingeschlafen?
Nee, Belkan ist im Tunnel.
Er wartet jetzt auf dein Intro quasi.
Ja, ich auch.
Introvertiere uns, Carsten.
Okay. Gut.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Also, hier kommt das introvertierte Intro und wir sind alle verwirrt im Homeoffice. Ausgabe 74 des Gadgetfunks. Herzlich willkommen zurück. Wer jetzt genau aufgepasst hat, wird feststellen, dass er als langjähriger, zuverlässiger Hörer noch gar keine Ausgabe 73 gehört hat. Und warum das so ist, erzählen wir nachher. Aber jetzt sage ich erst einmal Hallo an alle Home-Offiziere, die sich hier heute Abend am Donnerstag zusammengefunden haben. Und weil so selten im Kanal, sage ich Hallo Belkan.
Hallo lieber Carsten. Ja, ich bin heute wieder mit von der Partie. Und ja.
Er ist wieder da.
Jawohl.
Und nicht nur der Belkan heute wieder mit aufnehmen. Auf den hast du gewartet, gell?
Das ist schon,
ja. Sondern der Marian kann auch dabei sein. Servus.
Einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Ich grüße dich sehr. Und natürlich, hallo ja. Belkan.
Hallo,
schön, dich zu hören.
Ja, ja, ich freue mich auch sehr.
Muss ich dich wieder interviewen, was du böser Bub gemacht hast die ganze Zeit? Nee, diesmal ist okay.
Ah, es würde auch wirklich, ehrlich gesagt, keinen großen Unterschied geben zur letzten Aussage. Ich bin immer noch im Hamsterrad, Leute, was soll ich sagen?
So ein Leben und so viel davon, ist schon schön.
Tja.
Ja, und ganz kleine Randnotiz, der langjährige Hörer wird auch merken, dass normalerweise der Heiko auch dabei wäre. Der ist diesmal nicht an Bord und wir sind uns auch nicht sicher, wann er wieder dazukommen wird. Dem geht's gesundheitlich mittlerweile wieder ziemlich gut, aber halt nicht gut genug, als dass er sich jetzt hier diese Podcast-Aufnahmen antun würde und soll er auch nicht. Drum an der Stelle von uns allen eine gute Besserung ins fröhliche Mainz, dass da noch sehr lange gesungen und gelacht wird.
So sieht's ja aus. Cool.
Komm wieder gute gut Besserung. Zu Kräften, mein Lieber.
Ja, also jetzt nochmal alle, die vielleicht ihm auch auf Facebook gefolgt haben, ist alles nicht dramatisch. Er kommt zurück und bis dahin soll er sich jetzt mal ein bisschen entspannen und ausruhen. Und wir haben gesagt, the show must go on und wir machen das auch in seinem Sinne und für ihn hier weiter. Und ja, hoffentlich schaffen wir das auch, ne, ihn da würdig zu vertreten.
Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen,
Die Würde ist nicht dein Ding, ich weiß schon, aber wir vertreten es jetzt aber auch.
Na, ich wollte eigentlich sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht so schaffen, ihn so gut zu vertreten, dich in solch tiefgehende Diskussionen jetzt ist mir das Wort entfallen.
Hineinzuziehen.
Ich muss aber auch sagen, Carsten, das mit dem Würde-Ding kam jetzt aber auch wie aus der Pistole geschossen.
Ich habe das schon richtig verstanden, ja.
Wenn ich eins noch kann, dann ist es, gut getimte Schnittstellenpässe zu verwandeln.
Ja, ich merke das schon.
Und der kam butterweich. Oh Leute, ja nee, alles gut und genau, wir sind jetzt heute zu dritt und mal gucken, wer sich nächste Woche einfinden wird. Ach ja, kurze Auflösung, die Folge 73, die ja chronologisch letzte Woche nicht aufgetaucht ist, die werden wir nachreichen. Das hängt natürlich alles zusammen, weil Heiko hat geschnitten und dann hat er deutlich bessere und wichtigere Dinge zu tun gehabt. Deshalb werden wir die Folge 73 ja, ASAP nachreichen. Und es kann sein, dass sie chronologisch nach der 74 auftaucht. Dann ist es quasi so eine Bonusfolge. Dann ist es halt so.
Ne? Die Special Edition quasi.
Genau.
Exklusiv.
Ja, das ist ja, was wir hier machen, ist ja eh zeitlos. Könnt ihr euch dann also jederzeit problemlos wieder reinziehen und durchhören.
Apropos zeitlos, genau. Carsten, weißt du, was heute vor 124 Jahren passiert ist?
Oh. Nee, was war denn dann der zeitlos?
Das ist ja mal Klatsch, Klatsch, Klatsch hier. Was ein Übergang und so.
Boah. Ja, aber, ne? Da kam auch wieder aus der Pistole geschossen. Da guckt ihr blöd, was? Also heute vor 124 Jahren, am 28.01.1897, Rudolf Diesel setzt mit Erfolg den von ihm erfundenen Motor in Gang. Aber das kein...
Oh. Ja. Das ist gut, das ist stark.
Ja, und
ist uns allen ein Begriff vielleicht?
Ja, ja, klar. Und 107 Jahre später ist er quasi dem Tod geweiht. Oder wie?
Naja, schade, auf jeden Fall steht er nicht mehr so ganz gut da, ne? Wie vor, ich sag jetzt mal, 20, 25 Jahren, als sich ja alle regelrecht auf den Diesel gestürzt haben, als die Turbo-Diesel-Generation.
Den sauberen Diesel.
Ja. Der saubere, die schnell, durchzugsstark, langlebig. Was man da nicht alles promotet hat, was ja auch teilweise gar nicht so ungelogen ist. Die waren ja schon powertechnisch und von der Langlebigkeit und Performance her gar nicht so verkehrt für eine gewisse
Langlebigkeit
Epoche.
Halt, ne?
Ja. Und ja, ich hätte auch niemals gedacht, dass die Dieseltechnologie irgendwann mal so stark in Verruf kommt. Außer, also, als wenn man hinter einem Bus herfährt, okay, da weiß man schon, irgendwas stimmt da nicht. Aber na gut.
Also da muss man ein bisschen technische Aufklärung. Also an sich, der Dieselmotor ist auch heute noch ein vernünftiger Motor und hat seine Vorteile und Vorzüge. Also es wird manchmal ein bisschen schlimmer dargestellt, als es ist. Die Schwierigkeit an einem Diesel ist halt die Komplexität. Also ein moderner Diesel ist halt eine mega komplexe Maschine. Und diese Komplexität, die so ein heutiger Dieselmotor hat, mit den Umweltanforderungen und allem drum und dran, was da noch dazugehört, macht ihn halt tatsächlich auf Dauer jetzt nicht mehr wirtschaftlich. Also es ist, weil der Motor müsste noch komplexer werden, die ganze Steuerung müsste noch komplexer werden, damit der Diesel noch eine Zukunft hat, und dadurch werden die Kosten für so einen Motor einfach viel zu hoch. Und das macht
da fahren wir Sinn. Da fahren wir lieber ein bisschen noch mit Dinosauriersaft, bis das auch alle ist, und dann gehen wir rüber zu den Batterien.
Dinosauriersaft, okay. Ja, und dann ist das direkt am AKW, ne?
Theoretisch könnten wir ja mit Frittenfett den Diesel auch fahren.
Ekelhaft. Das würden die wahrscheinlich, denn das würde die Frittenpreise in die Höhe treiben, glaube ich.
Auf Dauer wahrscheinlich schon. Also das ist echt lange schon her mittlerweile. Also bestimmt 20 Jahre, als in Berlin der erste Taxifahrer mit altem Frittenfett, der hatte sich so quasi so eine eigene Raffinerie in seinem Hof gebaut, wo er das alte Frittenfett eingesammelt hat aus zig Frittenbuden aus Berlin, hat das dann da gefiltert, ein bisschen aufbereitet und sein Taxi oder seine zwei, drei Taxis, die er damals hatte, ne, so schöne alte Benz-Taxis, komplett mit Frittenfett gefahren. Ich weiß gar nicht, was aus der Geschichte geworden ist, aber das war damals schon so ein Ding, das könnte sein, dass er früher oder später wegen Steuerhinterziehung und so, ne, das ist ein bisschen krude. Also das sind auch unsere Gesetze ein bisschen schräg irgendwie, ne? Das ist Ach, man könnte so viel synthetische Kraftstoffe herstellen und machen und tun, um quasi Verbrennungsmotoren auch noch eine gewisse Zukunft zu spendieren. Aber in der Richtung passiert einfach nichts. Ne? Wasserstoffförderung ist auch für den Arsch.
Ja, wir haben jetzt noch hab ich Elektromobilisierung.
Aber wisst ihr was, ich hatte ein interessantes Konzept gesehen aus, ich weiß nicht, ob das Toyota, das war Toyota, und zwar ist da auch so eine Art Wasserstoff, auf jeden Fall wird da Wasserstoff benutzt, aber nicht direkt als Antrieb, sondern um eine Batterie im Grunde aufzuladen, also als Generator für eine Batterie im Fahrzeug, und es entsteht dabei Wasser als Gas kann man ja schlecht sagen, als Abmittel, als Abstoff.
Ja, genau.
Und das ist neu, relativ neu. Ich glaube, letztes Jahr hat das angefangen irgendwie, also Ende letzten Jahres. Und bei YouTube gesehen fand ich recht interessant, weil ich hatte ja immer so ein bisschen die Technologie belächelt, die Diesel benutzt, um Batterien aufzufüllen als Generator im Fahrzeug. Das war ja, ich glaube, die Idee von BMW. Die hatten das eine Zeit lang versucht, als Notstromaggregat, falls man mal hängen bleibt, mit Diesel nochmal den Wagen anzutreiben.
Ja, Range Extender, also die Franzosen haben schon lange Autos auf der Straße, die einen Generator drin haben und hauptsächlich aber mit einem Akku fahren. Also das ist.
Ja, die Idee ist geil, bleibt aber einem irgendwo im Halse stecken, wenn man dann immer noch Diesel benutzt, das passt irgendwie nicht von der Message her. Aber bei Wasserstoff, das, wenn da nur Wasser als Stoff rauskommt aus dem Auspuff, kann man ja auch nicht mehr sagen.
Ja, der Wasserstoffgedanke, den muss man halt ein bisschen weiterspinnen, damit es halt so richtig geil wird. Und zwar stelle man sich vor, wir haben ja im Sommer haben wir ohne Ende Sonnenenergie, im Herbst und Winter haben wir ohne Ende Windenergie, die wir einfach nicht verbrauchen. So, das heißt also, da ist ungenutzter Strom. So, was machen wir mit diesem ungenutzten Strom? Wenn wir diesen ungenutzten Strom in Wasserstoff umwandeln, was geht, nicht sehr effizient ist, aber was sehr gut geht, aber wenn wir das halt mit ungenutzten Strom machen, ist die Effizienz auf Deutsch gesagt scheißegal. So, aber Wasserstoff hat halt die schöne Eigenschaft, dass du sehr viel Energie darin speichern kannst. Wasserstoff ist geballte Energie. Unsere Sonne funktioniert auch mit Wasserstoff übrigens so, by the way. Und diese geballte Energie, die kannst du halt mit Wasserstoff ziemlich simpel transportieren, ziemlich simpel benutzen. Nämlich sie wieder in Strom zurück umwandeln. Ne? Da kommt dann am Ende wieder Wasser raus, wenn du das umwandelst. Und somit ist quasi diese Effizienz der Wasserstoffherstellung eigentlich scheißegal. Vollkommen Wumpe. Weil was ist denn jetzt sinniger, diesen ungenutzten Strom einfach nicht zu nutzen und Windkraftwerke abzuschalten oder mit dem ungenutzten Strom die Windkraftwerke auf Volllast laufen zu lassen und damit Wasserstoff herzustellen? Was ist denn jetzt sinnig?
Interessanter Gedanke auf jeden Fall.
Und solange quasi es dafür keine Lobby gibt, das auch wirklich so massiv zu betreiben, haben wir halt einfach das Problem, dass der ganze Wasserstoffantrieb wie momentan einfach stecken bleibt, ne? Weil es gibt auch in Europa keine Förderung dafür, anders wie in Japan. Japan fördert das ungemein. Ungenutzte Energie in Wasserstoff umzuwandeln, sei es aus Wasserkraft, sei es aus Wind, sei es aus Sonnenkraft. Dementsprechend gibt es halt auch in Japan schon Wasserstofffahrzeuge und, aber das schwappt halt alles nicht so sehr hier rüber. Und dieser Gedanke halt Wasserstoff, Brennstoffzelle, Elektromotor antreiben, ja, waren die ersten, funktioniert sehr gut, funktioniert ja auch schon in Praxis. Das Ganze jetzt noch mit einer Batterie zu erweitern, ist halt das on top quasi, um die Wasserstoffzelle nicht dauerhaft laufen lassen zu müssen. Ja. Carsten ist eingeschlafen an der Carsten. Stelle.
Ich lausche mit Begeisterung.
Was habt ihr denn für Fahrzeuge? Habt ihr Diesel? Oder fahrt ihr Benzin?
Benzin.
Carsten fährt Benzin. Meine Wenigkeit fährt Privatbenzin, geschäftlich Diesel.
Heiko fährt Diesel.
Okay. Ich habe zwei Benziner. Wobei einer Flexifuel-Benziner ist. Das heißt, ich könnte auch Bioethanol tanken.
Das kann mein Spaßauto, mein alter Astra übrigens auch schon, E85, Bioethanol.
Genau.
Yep.
Ja, oh, das ist unfassbar.
So, womit holen wir denn jetzt Carsten mal wieder ab?
Tauchen wir hier
in die wunderbare Welt? Nein, wir sind ja noch gar nicht durch. Also nur weil ihr hier von Wasserstoffkraftwerken redet, heißt das ja nicht, dass wir in so einem historischen Abriss schon durch sind, weil da kommen wir nämlich her.
Ah, danke für den
und
Aufhänger.
Und es ist heute, und wir schreiben den 28.01. Es ist eigentlich ziemlich viel passiert, ziemlich viele spannende Sachen. Also fast so spannend wie Wasserstoffzellen, Zeug sie. Ich habe hier auch schon genau, also vor 134 Jahren zum Beispiel, 1887, hat der Bau des Eiffelturms begonnen.
Ui.
Vor 134 Jahren.
Mister Eiffel.
Nicht schlecht. Ja, also 10 Jahre bevor Rudolf Diesel seinen Motor in Gang gesetzt hat.
Mhm. Auch eine Mörder-Story eigentlich hinter dem Eiffelturm, ja. Weil die Franzosen wollten, die Pariser wollten den erst gar nicht haben.
Niemand wollte den. Ja.
Niemand hat die Absicht, einen Eiffelturm zu bauen.
Genau.
Wir bauen
nachdem
einen
die Eiffel gesagt hat,
und die Portugiesen
nachdem die Leute in der Eiffel gesagt haben, oder wir? Gibt's nicht, wir wollen keinen Eiffelturm, mussten den in Paris aufstellen oder wie?
Gustav Eiffel. Na, die Geschichte, irgendwer hat mir, im Podcast habe ich mal gehört, das ist echt spannend, so drumherum. Auch, dass er dann da wohl oben ein Zimmerchen hatte, so die geilste Bude von ganz Paris, wo Staatsgäste hin und wieder mal geladen wurden. Das ist echt, echt spannend. Also vielleicht macht ein Blick bei Wikipedia auf Gustav Eiffel und den Eiffelturm durchaus Sinn. Ist spannend. La Tour Eiffel.
Gibt's, so, pass auf, was meine ich auch hier? Eine sehr interessante Dokumentation vom ZDF.
Natürlich gibt es eine Doku. Die kannst du ja gerne in den Shownotes nachreichen.
Wenn ich sie finde, packen wir einen Link rein, ja.
Ja, was war denn hier? Ich habe doch da irgendwas. Hier, da. 1958, das dänische Unternehmen Lego meldet den Lego-Stein in seiner heutigen Form zum Patent an.
Mm.
63 Jahre alt ist schon Lego.
Important date, ja.
Schon oder erst oder ja, schwierig, gell?
Nee, ja. 63 Jahre, das ist schon sehr viel. Das,
58. Ich hab,
obwohl, ich bin in den 80ern groß geworden, da hatte die schon jeder jahrelang.
Mhm.
Da sind schon 1000 Klagen von schmerzgeplagten Eltern gegen Lego eingegangen.
Den berühmten Lego-Tanz, den ich in der dritten Generation weiterführe.
Der Lego-Tanz. Sehr schön, habe ich noch nie gehört so. Aber jeder weiß, was Sache ist.
Ja? Sofort, ja.
Dann guck mal hier, 1974 hat Muhammad Ali Joe Frazier geschlagen.
Also geschlagen oder geschlagen?
Beides.
Das gehört wohl. Das ist dann wohl so ein Zusammenhang.
Ist aber auch ein legendärer Kampf gewesen. Ne? Das ist bis heute noch gesprochen in Boxerkreisen. Von.
War das dieses Rumble in the Bronx? Ich weiß es gar nicht. Ich bin kein so ein Boxer-Freak.
Müssen wir jetzt nachgucken. Ich auch nicht, aber dieser Kampf, der sagt mir was. Das sind so.
Rumble in the Bronx, da sind sie, glaube ich, in Afrika, sind sie bei der irgendwas. Also ihr merkt hier, dass die Sache mit dem Halbwissen, die wird bei uns groß geschrieben.
Ja, das können wir gut.
Aha. Und den vielleicht noch, finde ich auch nett. Vielleicht noch zwei nette. 2000, also vor jetzt 21 Jahren, ist der Wert des US-Dollars erstmals über 2 D-Mark gestiegen, nach einer Zeitspanne von 10 Jahren. 2 ja. D-Mark, 1 Dollar. Hihi.
Lang ist her.
Und 5 Jahre später hat der US-Konzern Procter & Gamble bekannt gegeben, dass sie die Firma The Gillette Company kaufen wollen. Für 57 Milliarden US-Dollar. Boah.
Da war der schon auch mehr als 2 Mark wert noch, ne?
Ja, und wo ist Gillette beheimatet, ne? Wer weiß es?
Berlin?
Mm, die kommen aus Berlin, tatsächlich.
Gell, ich hatte auch was im Kopf, dass das eigentlich eine deutsche Firma ist.
Mhm.
Also ein spannender Tag, dieser 28.01.
In der Tat. Da ist wirklich viel passiert an dem 28.01. Wir haben unsere 74. Folge aufgenommen im Jahr 2021.
Obwohl die 73. noch gar nicht da war. Oh, das ist mysteriös.
Das ist mysteriös.
Oh, genau. So, zurück in die Shownotes. Hast du noch so eine geile Überleitung mal, Belkan? Ansonsten muss Marian über den Recklinghäuser Hurz kurz referieren.
Oh, das ist doch schön. Das ist schön.
Oh ja, meine Montagsabendbeschäftigung durch Zufall. Ja, tatsächlich, wir haben in Recklinghausen einen Comedy-Preis, der heißt der Recklinghäuser Hurz. Und spätestens jetzt, denke ich, wird jeder die Nummer erkannt haben von H.P. Kerkeling und Achim Hagemann seinerzeit aus der tollen Radio Bremen TV-Show Total Normal aus dem Jahre 1991, 92 oder so. 91 lief die H.P. im Kerkeling. Fernsehen.
Grandioser Kerl.
Gebürtiger Recklinghäuser, genauso wie Achim Hagemann. Und weil die beiden halt gebürtig aus Recklinghausen kommen, gibt's bei uns einen Comedy-Preis, der Hurz heißt. Und normalerweise ist das ein Format, das kann man hier im Festspielhaus live sich anschauen. Also gibt's auch keine Übertragung von oder ähnliches, sondern ausschließlich im Festspielhaus findet das hier statt. Und in diesem Jahr, nachdem er sollte eigentlich schon letztes Jahr im Herbst stattfinden, im Spätherbst. Und naja, durch dieses Ding da, was da so umgeht hier, ne? Deswegen die Bayern FFP2-Masken brauchen und und der Belkan einen Unterberg trinkt. haben sie dann sich dieses Jahr entschieden, nach Verschiebung und so weiter, ihn online stattfinden zu lassen, also im Livestream stattfinden zu lassen.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja noch nie geschehen, noch nie da gewesen.
Ja, ich fand es aber toll, dass es halt, weil es war halt erst die Rede davon, ausfallen lassen und so weiter und so fort, weil sie es halt nicht mit Publikum machen können. Und nach wirklich langem Hin und Her gab es dann das Ganze halt als Stream aus dem Studio. Das war meine Montagsabendbeschäftigung. War wirklich sehr, sehr schön. Ich habe sehr, sehr gelacht. Kann mir nicht Wolf anders sagen.
Das Lamm. Auf der grünen Wiese.
Und das Lamm schrie.
Hurz! Der hab ich.
Und die Kunstlobster. Oh ja, super.
Ja, ja. Maybe we repeat the second part.
Oh, Mami. ein schöner Sendungstitel.
Hey, absolut herrlich. Also, und mit vielen schönen Gästen. Achim Hagemann war halt auch zugeschaltet aus seiner Berliner Wohnung. Thorsten Sträter als Ruhrpott-Comedian durfte natürlich auch nicht fehlen. Und seitdem ist mir hier unser kleines Nachbardorf Suderwich, was mittlerweile eingebürgert ist, zu Recklinghausen, eingemeindet ist zu Recklinghausen, in einem ganz neuen Blick erschienen, weil Thorsten Sträter so erzählte, wie er mit seinerzeit mit seinem Bus von Waltrop, wo er gewohnt hat, mit dem Bus nach Recklinghausen zur Berufsschule, die hier wirklich nicht unweit meines Häuskens steht, also da kann ich fast hinspucken, zu dieser Berufsschule gefahren ist, und da musste er natürlich über Suderwich fahren und ja, und in Suderwich gibt's eine sehr, sehr geile Pommesbude, Currywurst Pommes, bis heute noch. Super geil da.
Da wird Dieselbrennstoff hergestellt.
Und er erzählte halt so, dass er ganz oft es nicht bis zur Berufsschule geschafft hat, weil er vorher an dieser Pommesbude ausgestiegen ist und dann dort den ganzen Tag Currywurst vertilgt hat. Bei der Suderwich.
Okay.
Sehr, sehr schön. Ja, ein bisschen Lokalkolorit, ja, ne?
Also, der Ruhrgebiet ist schon original.
Kann man nicht
original, sagen, originell. Ja. Recklinghäuser. Wie war das vorhin? In Unterhosen, in Oberhausen? Ah, jetzt verhaspel ich mich natürlich. Genau an der Stelle. Super Sache.
Und hat von euch schon mal irgendjemand was von Jacqueline Feldmann gehört?
Jacqueline Feldmann?
Ja. Ja.
Das ist bestimmt eine von denen, die bei mir seit neuestem immer in der Facebook-Timeline auftaucht.
Das weiß ich nicht. Also wenn sie bei dir in der Facebook Lifetime auftauchen, Lifetime sollte.
Lifetime. Lifetime Jacqueline.
Dann würdest du dich wahrscheinlich sehr amüsieren. Jacqueline Feldmann ist eine relativ frische Comedy-Mädchen, Frau aus dem Sauerland. Und
die haben ja das Comedy im Sauerland. Die haben
ja, da Humor. Genau. Das habe ich mir auch so gedacht. Und die macht das auch echt irre gut, halt auch mit wirklich Sauerländer Lokalkolorit in ihrem Programm. Und das ist, die hat eine so schöne Art und da kann man wirklich zuhören und das ist, man will immer weiter zuhören, weil sie ist wirklich ihre Art so wunderbar spritzig ist. Und das Geniale an dieser, an diesem Mädchen, die ist eigentlich Beamtin, die hat nämlich im Finanzamt hat die ihre Ausbildung gemacht.
Aber da brauchst du Humor. Da brauchst du Humor.
Genau. Und ist tatsächlich bis zur Verbeamtung, also eigentlich ist sie quasi schon Job auf Lebenszeit und hat sich dann gedacht, nee, ich scheiß auf Beamten sein, ich mache jetzt Comedy.
Sympathisch.
Ja.
Ja, ich bewundere immer sowas, ne? Wenn man dann aus so einer sicheren Sache dann irgendwie Abschied nimmt, um etwas komplett mit Risiko aufzubauen, mit Aussicht auf, ich meine, es gibt ja schon mittlerweile viele Comedians in Deutschland, das ist schon zu viele. Meiner Meinung nach. Aber dann, wenn es dann klappt, finde ich es besonders toll.
Mhm. Ich habe von der noch nie gehört, aber
ich auch nicht.
Bestimmt voll lustig.
Ja, deswegen, ja, als kleinen Tipp am Rande, Jacqueline Feldmann, gibt es bestimmt auch bei YouTube und Co. Ausschnitte. Ist bei wirklich sehr, sehr empfehlenswert. So, kann man sich mal antun an dieser Stelle. Gerade in der jetzigen Zeit, wo man immer nicht so viel zu lachen hat. Ne?
Ja, ich muss da mal auch wieder rein in die Comedy-Schiene, weil ich habe ehrlich gesagt schon lange, finde ich, Comedy nicht mehr gut. Das Einzige, was ich halt noch cool finde, das kann man schon gar nicht mehr Comedy nennen. Das sind so Leute wie Hagen Räther oder Serdar Somuncu, wo einem das Lachen eigentlich im Halse stecken bleibt ab einem Punkt, weil dann einfach die Message zu schwer ist. Ne? Aber manchmal habe ich auch Bock auf einfache Comedy.
Mhm. Ja, einfach mal Comedy.
Ihr verwirrt mich mit euren Handzeichen. Wo wollt ihr hinaus?
Wir wollten dir nur nahelegen, dass du ein Mikrofon vor der Nase hast und du auch in selbiges sprechen kannst.
Was habe ich denn? Ach so.
Du hast da irgendwo in deiner rechten Hosentasche rumgepopelt.
Das liegt vielleicht daran, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber als ich mir meine Cola in die Tasse schüttete...
Nein, Belkan, ernsthaft. Also bitte.
Ist da was schiefgelaufen?
Nee, alles supi. Mikrofondisziplin, junger Mann. Nee, aber um in die Zeit vor Jacqueline nochmal kurz zurückzukommen, vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, weil Facebook nervt mich zurzeit mehr denn je. Und also entweder haben sie einen neuen Algorithmus oder ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich krieg nämlich, darum kamen wir auch auf Jacqueline Feldmann, zurzeit permanent irgendwelche Damen in meine Timeline gespült, in einer Vehemenz, das ist unfassbar. Und schade, dass Heiko nicht da ist, da würden wir jetzt hier einen mittelgroßen Rage wahrscheinlich abbekommen. Wie sinnfrei. Wirklich, die posten, also da Bilder von Schlager-Tussis, von denen ich noch nie gehört habe, und die dann sagen, hallo, heute ist Montag, bei euch auch, oder? Alles Liebe. Und dann sind da 5000 Likes drunter. Und ich verstehe es nicht.
Was soll ich dir dazu sagen? Also,
du alter Codewurm. Hat Facebook da wieder rumgeschraubt?
Nicht wirklich rumgeschraubt, aber das ist... Das liegt halt auch so ein bisschen mit an deiner Bubble, ne? Und was du so likest und was
ich like nichts so bei Facebook. Also,
vielleicht ist genau das Problem, dass du nichts likest. Und dann schmeißt dir der Facebook-Algorithmus einfach Sachen vor, damit du endlich mal was likest.
Oh, das ist interessant. Das kann natürlich sein.
Ja.
Das ist sehr Meta.
Ich sag mal so, zum Beispiel, so viele davon. Ich like sehr viel Cartoons von Rute und Olli und sowas wie Perscheid und so weiter und so fort. Und wenn ich durch meine Timeline scrolle, dann ist das wirklich eigentlich nur noch und Vinyl-Sachen like ich auch. Da ist ja eigentlich nur noch irgendwelche Vinyl-Themen und Comics. Also ich habe nichts anderes mehr in meiner Timeline.
Vielleicht gibst du denen wirklich zu wenig Stoff und Facebook bedient sich da an Daten von Leuten, die dir ähnlich sind, dein Alter haben und
womöglich. Ja, aber es gibt auch eine Möglichkeit, den Facebook-Algorithmus da ein bisschen zu beeinflussen. Und zwar hast du immer so neben so einem Beitrag so einen Button mit drei Punkten, Mehr-Button. Und da gibt es den Punkt Beitrag verbergen. Und dieser Beitrag verbergen Punkt hat auch einen Untertitel. Und zwar dieser Untertitel lautet weniger Beiträge wie diesen anzeigen. Damit beeinflusst man
also... Habe ich doch schon gemacht, Marian.
Ja, und umso öfter
die kommen du das immer machst, noch. Ne? Hier da zum Beispiel, umso da ist wieder eine. Wer ist denn Anneke Dürrkopp?
Anneke Dürrkopp?
Weiß ich nicht.
Oh, das sagt mir aber was. Dürrkopp, doch, die kenne ich. Anneke Dürrkopp ist es noch... Ist es, glaube ich, so eine Wettermoderatorin oder so, ne?
Ja, hier steht irgendwas mit Hamburg und Wetter. Aber warum spülen Sie mir eine Hamburger Wetterfee in die Timeline?
Boah.
Das macht doch alle... Und das ist ja wahrscheinlich noch irgendwie A-Prominenz. Jetzt sind Sie natürlich... Ja. Das wissen Sie, dass ich gerade hier aufnehme und halten sich fern von mir, aber das ist echt...
Siehst du, deswegen komme ich mit Dürrkopp auf Westfalen, weil die Dürrkopp Adler GmbH ist ein Hersteller von Industrienähmaschinen aus Bielefeld. Ha! Also heute gibt's die, glaube ich, nicht mehr, aber daher kam mir der Name Dürrkopp bekannt vor. Siehst du?
Das ist ein Hersteller von Wetterfeen.
Aus dem westfälischen Bielefeld. Wenn Industrienähmaschinen Wetterfeen sind, ja, dann auch das.
Heute grüßen wir Bielefeld.
Da ist schon wieder eine. Eva Imhoff ist in Berlin. Schneller Schabschul ist mein Happy Face. Wenn die Tage länger werden, bla bla bla.
Eva, wie heißt sie? Eva?
Likes. Ich habe schon wieder weggescrollt. Eva Imhoff ist in Berlin. Imhoff. Vorgeschlagen.
Ich sehe gerade Fernsehjournalistin.
Aha.
Ah, habe ich schon mal gesehen.
Und die erzählt mir was von ihrem Happy Face. Und ich likes. Es ist echt, also diese Welt, in der wir leben, die ist echt schon merkwürdig.
Ist das denn, also, weiß ich ja, also. Das so, so
gehaltlos. Ja. Ich merke schon.
So also gib deinem Algorithmus was zu futtern, Carsten. Dann kriegst du auch mehr für dich
dann passend. Da verschwinden diese Damen und ja, also auch ganz viele Schlagersängerinnen. Von, ich meine, nicht, dass ich Schlager jemals, also es ist, wir werden es nicht lösen. Ja. Wir werden es nicht.
Ja, aber Schlager passt halt so zu seinem Alter, ne? Das ist ja.
Oh Gott, was hast du da?
Hören alle 30-Jährigen jetzt Schlager?
Ja, Schlager hat sich so extrem etabliert, der kriegst du das kalte Kotzen.
Ja, es ist wahrscheinlich eine geile Subkultur. Ich bin da nicht drin. Aber lass uns diese Gefilde verlassen. Und weiter schippern. Wir haben in der geheimen Folge 73 schon über den neuen heißen Scheiß geredet.
Willst du da direkt schon rein in den neuen heißen Scheiß, ja?
Ja, das müssen wir kurz abhandeln, weil das Ding ist ja echt so massiv groß geworden. Wir reden natürlich von Clubhouse. Müssen wir nochmal erklären, Belkan? Du
oh, ja, unbedingt. Social Media Guschel. Clubhouse, also nee, kein Plan, was ist
Clubhouse,
das?
Clubhouse. Das ist die neue heiße Media-Plattform. Ja, wir haben es schon. Wollen wir nochmal kurz, Carstens Schlagerträume, auch schön, kurz umreißen. Es ist App-basiert, Wir kommen gleich auf die Exklusivität, Marian. Erstmal die Funktionsweise schaut so aus, dass jeder angemeldete
Mensch... Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wenn du mich so aufforderst...
Nein, das war keine Aufforderung, sondern genau das solltest du nicht tun, was du gerade gemacht hast. Basiert auf der Technik, dass jeder kann einen Raum öffnen und kann dort Diskussionen starten. Entweder alleine oder mit einem Gesprächspartner. Die sind dann quasi Administratoren oder Moderatoren in dem Fall. Und jeder, der entweder die Person gut findet oder sich von dem Thema angesprochen fühlt, kann joinen, kann in diesen virtuellen Raum beitreten. Die Magie dabei ist, dass die Möglichkeit besteht, eben diese Leute auf so ein virtuelles Podium mitzuhieven. Das heißt, das nehmen nicht nur die beiden Hauptmoderatoren, die sich miteinander unterhalten oder Themen besprechen, sondern jeder, der da dazu stößt, kann theoretisch auch Teil der Diskussion werden. Mhm. Also eine richtige virtuelle Podiumsgeschichte. Ja. Ist das sinnvoll?
Ja.
Erklärvoll?
Das kann man verstehen.
Habe ich dich abgeholt, Belkan?
Voll.
Willst du da auch hin?
Ich bin da jetzt voll Sync mit euch. Ja, also ich finde es auch die Idee auch ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Ja, und es scheiden sich halt wirklich die Geister. Viele Leute finden es super kacke, aus Gründen, auf die wir gleich eingehen können. Ich bin jetzt da noch nicht mal eine Woche, aber ich muss sagen, ich habe da schon sehr viel Zeit gelassen und hab sehr viele interessante Diskussionen mir angehört, denen beigewohnt. Und es ist tatsächlich so, dass sich viel Prominenz dort rumtreibt. Finde ich jetzt so überschaubar interessant, weil was ich wirklich spannend finde, ist die Art und Weise der Interaktion. Das sind tatsächlich Leute, die Profis sind auf ihrem jeweiligen Gebiet und die dann teilweise aus ihrem Leben erzählen oder eben auch Business-Tipps geben oder, was habe ich heute gehört, so ein Podcast über Sprache, wie spreche ich, was gibt es zu beachten, und jeder, der Fragen hat, kann sich dann an dieses fachkundige Moderatoren-Team wenden und dem wird geholfen. Und noch ein grundsätzlicher Eindruck, also auch gerade im Vergleich zu Facebook und Twitter, wo ja sehr viel Hass und Aggressionen vorhanden sind, unglaublich angenehm freundlicher Umgang miteinander.
Oh, okay.
Was es für mich nochmal angenehmer macht. Ja, also das ist so mein Blick auf die ganze Sache in der Nutshell. Jetzt gibt's da natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ne? Da gebe ich in den Keller nach Recklinghausen.
Ja, also erstmal erster Punkt für mich persönlich. Faktor Zeit ist ein Faktor. Ich möchte die Zeit eigentlich nicht aufbringen dafür. Das ist auch der Grund, warum ich es mir immer noch
nicht... Das obliegt jedem selber. Das ist klar.
...runtergeladen und installiert habe. Auch wenn mich Carsten da schon mehrfach zugedrängt hat.
Ich habe es dir angeboten. Drängen tue ich nie.
Faktor Zeit ist so eine persönliche Schiene.
Ja, fair enough.
Ja, ein anderes Ding für mich persönlich ist halt immer noch so, brauchen wir das wirklich... Ne? Und dann halt auch dieses Exklusivthema. Es ist exklusiv nur für iOS. Genau, es ist exklusiv nur für iOS, also Apple verfügbar. Dementsprechend, man muss ein Apple iPhone, Apple iPad besitzen, um diese App überhaupt laden zu können. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, kann man die überhaupt auf dem iPad laden? Ich glaube, man kann sie nur auf dem iPhone laden. Ne?
Nee, Pad geht auch.
Na, iPad geht auch, okay. Aber es ist halt Apple, ne? Es ist nichts anderes, ist possible. Und
ist Stand heute, so ein Sie haben Anfang der Woche haben Sie in so einem CEO-Talk angekündigt, dass Android eben auch kommen soll. Dazu noch eine Beobachtung, also die Tonqualität ist erstaunlich gut für so eine schwindlige App. Das ist natürlich auch dieser iOS-Exklusivität geschuldet, weil ja das alte Apple-Thema halt, die wissen, was für Chipsätze da verbaut worden sind und können ihr Produkt entsprechend auch optimieren auf die Hardware.
Ja, und dann
das merkst du, das merkst du tatsächlich.
Dann gibt's natürlich für die Apple-Welt halt ohne Ende Zusatz Zeugs, also kleine Ansteckmikrofone von namhaften Herstellern, die wirklich hochqualitativ sind und so ein Kram, wo du das natürlich nochmal deutlich hochziehen kannst von der Qualität, was in der Android-Welt
aber allein schon so
verbreitet ist.
Allein schon ohne Mikro ist die Qualität sehr gut. Es gibt einen Talk oder eine Gruppe zum Beispiel, die sich ausschließlich mit dem Thema, wie klinge ich auf Clubhouse, befasst. Da sind dann auch so zwei, drei Moderatoren. Eine ist auch ein Heise-Redakteur, die geben dann Tipps.
Okay.
Und dann kann dann jeder vorsprechen, sagen, wie höre ich mich an? Und dann sagt er, ja, hier und so. Und die hören dann aber meistens auch schon an der Klangqualität. Du bist jetzt hier mit Bluetooth drin, oder? Ja, weil Bluetooth natürlich den Codec hart runterrechnet und einen Teil der Sprachinfo verschluckt. Kabel ist also grundsätzlich immer besser, aber auch nicht ausschließlich. Aber nichtsdestotrotz, klar kannst du es damit nochmal tunen, aber selbst die Leute, die da reinkommen und sagen, ich habe überhaupt keinen Kopfhörer, sondern ich spreche jetzt hier direkt in mein Telefon rein, kommen schon sehr, sehr stark und vor allem super gut verständlich rüber.
Ja.
Also viel, viel besser als irgendein Skype-Call oder.
Stell dich doch einfach mal, das ist jetzt blöd gerade, ne? Aber stell dich doch mal mit einem iPhone auf ein Live-Konzert und mach ein Video. Ich weiß, es ist jetzt echt blöd gerade, geht gerade nicht. Ja, aber es ist das Ding, so ein iPhone, das selbst wenn das ne mega laut ist und dir fast schon die Ohren wegscheppert, du hörst dir das, du guckst dir das Video danach an und hast einen crispy Sound in dem Video. Das ist immer noch so ein Ding, das kriegt kaum ein anderes Smartphone so gut hin. Selbst manche Profikameras kriegen das nicht wirklich gut hin, mit wirklich lauten Sound klarzukommen. Aber auch genauso ein Video auf der Wiese, ne, mit ein bisschen Vögelgezwitscher im Hintergrund, auch das hört sich super schön und sauber an. Also die Mikros, die da so verbaut sind im iPhone, das ist schon, ja, ist schon, ist gut.
Schon gut. Du, aber wir schweifen ab. Wir sind ja eigentlich beim anderen Thema und nicht bei Qualität von Apple-Mikros. Aber das ist bestimmt auch ein Resultat der kind of Exklusivität der ganzen Plattform.
Na klar. Ja, wenn das dann, wenn die ganzen Alcatel-Androiden für 99 Euro dann irgendwann dazukommen, dann
wird das wahrscheinlich
Tonqualität
anders ausschauen. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, dass sie erstmal Qualitätssicherung auf ihrem Produkt betreiben wollen und deshalb die Entwicklung dahingehend optimiert haben. Genau, wie kommt man rein? Zwei Möglichkeiten. Entweder kriegt man eine Direkteinladung, da haben wir in der letzten Woche auch schon drüber geredet. Jeder, der neu dazukommt, kriegt erstmal zwei Einladungen, kann zwei Personen persönlich einladen. Und die können dann eben mit diesem Einladungslink dem Netzwerk beitreten. Eine zweite Möglichkeit gibt's, die gar nicht so hart kommuniziert wird. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis der Kritik. Bei mir hat es funktioniert, dass ich mich einfach bei der App angemeldet habe und dann war schon einer drinnen, der gesehen hat, dass ich mich in die sogenannte Warteschleife eingereiht habe und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwann Zugang bekomme, sondern schuppdiwupp, eine Stunde später hieß es, Herr Carsten, du bist jetzt bestätigt und du darfst mitspielen. Also der hat dann eben von innen gesehen, dass ich mich beworben habe, dass ich rein möchte und hat gesagt, hier Carsten, für den bürge ich, der darf rein, alles gut. Und da war ich drin.
Ja, und warum konnte der das sehen? Womit musstest du dich nämlich anmelden, mein lieber
Carsten? Mit meiner Telefonnummer.
Genau. Und das hat schon verschiedenste Datenschutzgeschichten in der Diskussion. Da haben wir ja in der Folge 73 haben wir da schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Bisschen hart antriggern die Folge, damit die noch jemand hört, wenn wir die dann irgendwann veröffentlichen.
Da haben wir es aber noch alles viel orakeliger behandelt,
richtig,
muss man dazu sagen.
Ganz genau. Denn das Orakeln ist jetzt mit Tag heute, beziehungsweise mit Tag gestern Abend vorbei, weil die Verbraucherzentrale Bundesverband hat eine offizielle Datenschutzbeschwerde eingelegt gegen die App. Ja. Ganz hochoffiziell.
Ja, weiter. Gib ja, mir Futter.
Ich muss das kurz zusammenfassen. Also, ein Punkt, der Dienst wird in Deutschland ohne das erforderliche Impressum betrieben.
Ui, okay.
Das ist natürlich eine Dummheit.
Ja, ja, die allgemeinen Geschäftsbedingungen als auch die Datenschutzvereinbarungen liegen nicht in Deutsch vor.
Das ist aber ein Flüchtigkeitsfehler.
Aber ich kann mir vorstellen, warum das so ist. Gib mir ein Signal, wenn ich mit meiner Theorie hier aufwarten darf. Mach du erstmal weiter.
Die Betreiber gönnen sich das Recht, mit den Kontaktinformationen eigentlich alles zu tun in den Datenschutzvereinbarungen. Da hatten wir in der anderen Folge ein bisschen drüber orakelt und so weiter. Ich war da schon so ein bisschen skeptisch und habe da meine Skepsis zu geäußert. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil Verbraucherzentrale Bundesverband hat es ganz klargestellt. Also die Nutzung der Daten ist nicht klar definiert und somit freigegeben für eventuell sogar Drittverwendung, und das ist verstößt gegen die GDS, DGS, boah. Belkan, helf mir kurz. Datenschutzgrundverordnung, so. DSGVO. Ja, und das sind so die wichtigsten Punkte aus der Beschwerde, und diese Abmahnung ist eine strafbewährte Unterlassungserklärung, mehr oder weniger, oder kommt dieser gleich? Wenn sich da jetzt Clubhouse nicht regt, dann wird eine Klage vor dem Landgericht Berlin angelegt.
Und ich glaube, ich habe auch schon eine Idee über die These von Carsten. Warum? Aber ich möchte...
Dann magst du eventuell zuerst deine Idee? Mal gucken, vielleicht
ich glaube, sind wir zu deckungsgleich. Denken, dass deine Idee, warum Clubhouse das so handhabt, sein könnte, dass die der GEMA so ein bisschen entgehen wollen?
Nee, aber mach weiter.
Weil ich kann mir nämlich vorstellen, wenn die so ein bisschen...
GEMA ist ja Mucke.
Ja,
Musik.
Muss dann Clubhouse nicht, wenn in so einem Audio Live-Podcast oder so Mitschnitte von Künstlern sind, irgendwie auch dafür gerade stehen, wenn die schon sehr deutsch sich darstellen?
Also, Punkt 1, du kannst nichts mitschneiden. Also das ist auch in deren Verhaltensrichtlinien, ist es verboten, Aufnahmen zu machen.
Technisch ist es trotzdem möglich mit Dritthardware.
Richtig, aber sie als Plattform gestatten das nicht, Aufnahmen zu machen. Da gibt es auch ein Riesenthema, der Hashtag Bodo Ramelow ging auch durch alle Gazetten, könnt ihr euch mal nachlesen, der hat sich da ein bisschen verplappert. Landete dann, glaube ich, in der Welt oder im Spiegel? Ich glaube, in der Welt war es. Nee, GEMA, Musik wird da auch nicht wirklich abgespielt. Das ist tatsächlich so ein weiteres Abhebungsmerkmal zum Podcast. Podcast kannst du immer dann hören, wenn du willst, und du kannst auch nachhören, wenn dir irgendeine Stelle besonders spannend vorkam. Das ist da nicht möglich. Also das ist quasi so wie damals Radio in der Zeit, als es noch keine Mediathek gab. Da hörst du dir eine Radioshow an, die findet zu einer bestimmten Uhrzeit statt, und entweder bist du dabei oder du hast halt Pech gehabt.
Okay.
Ja, und Musik ist mir jetzt da noch nicht untergekommen. Kann ich nicht ausschließen, da gibt es so viele Räume, dass da, aber weitestgehend ist es wirklich nur Sprache und Diskussion. Nee, also meine Theorie, und die widerspricht dem, was wir uns letzte Woche zusammen gereimt haben. Letzte Woche sind wir noch davon ausgegangen, dass das eine ganz krasse marketinggesteuerte Geschichte sein muss, weil eben von Tag 1 ganz, ganz viele Promis unterwegs waren Und ja, angefangen mit diversen Politikern und Thomas Gottschalk und Maschmeyer und hast du nicht gesehen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Die These zuerst. Ich könnte mir vorstellen, dass die einfach von dem Momentum, das hier in Deutschland stattgefunden hat, überrannt worden sind. Und dass das Produkt gar nicht konzipiert war, jetzt in Deutschland mit so einer Wucht aufzuschlagen. Weil die Geschichte scheint tatsächlich so zu sein, dass zwei Podcaster wieder mal sind aufmerksam geworden auf die Plattform, haben die dann so ein bisschen in ihrem Podcast selber promoted. Dadurch, dass man nur zwei Leute einladen kann, mussten sie natürlich eine virale Strategie entwickeln, haben dazu eine Telegram-Gruppe ins Leben gerufen, wo sich die Leute koordiniert abgesprochen haben, wer wen einlädt. Die haben dann erzählt, in ihrer ersten Session waren es noch 13 Leute, die dabei waren, bei der zweiten eben auch gesteuert oder befeuert durch diese Telegram-Gruppe waren sie schon über 100 und bei der dritten Aufnahme waren sie dann noch höherstellig. Das ganze Ding ist bekannt geworden, dann ist wohl eine nicht genannte Influencerin, also wahrscheinlich, ich weiß halt bloß den Namen nicht, die hat das Thema aufgenommen, hat auf die Telegram-Gruppe verwiesen und dann ist es wohl ganz alles so ein bisschen ausgeufert und explodiert. Und wenn du jetzt natürlich ein gescheites Social-Media-Team hinter dir hast, das den Puls zeitnah spürt, dann sind natürlich auch dann Promis da auf so einer neuen Plattform, um sich entsprechend darzustellen. Und drum könnte ich mir vorstellen, also sie haben bestimmt nichts dagegen, dass das hier in Deutschland so ein Momentum annimmt. Ich behaupte jetzt aber einfach mal, das war gar nicht geplant, dass sie hier so aufschlagen. Und das wiederum erklärt dann auch den unvorbereiteten Auftritt.
Also quasi
ohne Impressum, quasi ohne deutsche Richtlinien.
Ein Rückwärtsmarketing, was da passiert ist, was gar nicht in der Absicht der Erfinder von Clubhouse stand, sich aber aufgrund der extremen Verschachtelung in Deutschland des Social Media Managements, ich mag es einfach mal so zu bezeichnen, weil es tatsächlich hier in Deutschland tatsächlich so ist, dass diese Social Media Management Geschichten von sämtlichen Politikern, Promis etc. pp. Eigentlich gleichgeschaltet sind. Ja, agenturgesteuert, nicht bloß agenturgesteuert, sondern gleichgeschaltet sind, kann man eigentlich schon so sagen. Also, dass die sind da schon irgendwo mehr oder weniger so stark miteinander vernetzt, das ist
klar.
Eine Geschichte in sich. Also auch wenn du Produktplatzierung machen willst in Deutschland, ist das super, super easy, weil du mehr oder weniger nur an zwei Agenturen herantreten musst, um die komplette deutsche Influencer-Welt damit zu überschwimmen. Kann ich mal so ein, zwei Videos von dieser YouTube-Crew offen und ehrlich, die zum Funk-Konglomerat gehören, empfehlen, die halt schon so verschiedenste Geschichten, wo dann auf einmal alle deutsche Influencer haben irgendwelche Zahnaufheller präsentiert und so weiter. Witzigerweise waren es alle gleichzeitig und so weiter. Dadurch schon mal so ein bisschen aufgedeckt, wie das hier eigentlich funktioniert.
Gut möglich. Pack's gerne in die Shownotes und wir stellen das zur Verfügung. Was haltet ihr von meiner Theorie? Ist das zu schön gefärbt oder könnte das Sinn machen?
Für mich persönlich ein bisschen zu schön gefärbt, aber sehr stark nachvollziehbar tatsächlich, da ich ja, wie gesagt, so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Social Media und zu dieser ganzen Influencer-Welt habe. Gerade hier in Good Old Germany. Ja, also ist schon nachvollziehbar für mich. Definitiv.
Kann tatsächlich passieren, dass die da einfach dass die das wirklich überrumpelt hat. Und das ist, wenn das ein Clubhouse, wenn das so ein Ultra so ein Social Media Plattform ist, ich weiß nicht, inwiefern die da. Ja, das kann schon passieren, dass das untergeht. Also den größten passiert das schon mal, dass die eine bestimmte Richtlinie nicht erfüllen oder dass die irgendwo was falsch drinstehen haben. Also davon kann sich da niemand freisprechen. Ne?
Ich denke mal, wenn wir von unserer Theorie letzter Woche ausgehen, dass es extrem marketinggesteuert ist und eine riesen aktiv gesteuerte Kampagne ist, dann unterläuft ja so ein Blödschiss wie fehlendes Impressum nicht. Weil dann wird auch dem Rechnung getragen. Bin ich mir ganz sicher, wenn das wirklich so groß aufgezogen wird.
Wir reden immer noch über ein US-Startup aus Silicon Valley, was mit irre viel Geld gebackt wurde, 100 Millionen Dollar, die da als Backing irgendwo drin sind, als Risikokapital. Also sie wären nicht die Ersten, die quasi eigentlich auf alles, was legal angeht, erstmal scheißen, um nur einen Hype mitzunehmen, um erstmal alles mitzunehmen, was geht, nur um quasi die Kapitalgeber zufriedenzustellen und mehr Geld einzusammeln. Weil es gibt ja auch immer noch diese Open Source Plattform, die genauso funktioniert wie Clubhouse und sowohl für Android als auch iOS zur Verfügung steht, die quasi jetzt nicht so einen Marketing-Moment hat, ne, aber im Endeffekt eigentlich genau dasselbe ist. Und auch nicht den monetären Gedanken dahinter hat. Also
Der monetäre Gedanke ist ja auch noch gar nicht ausformuliert. Also auch da sind sie sich noch nicht sicher, womit sie oder wie das Geldfinanziermodell aussehen soll. Also Stand heute ist es alles frei, es wird keine Werbung dazwischen geschaltet. Es soll auch angeblich nicht werbegesteuert finanziert werden, sondern die haben sich da andere Schwerpunkte ausgeguckt.
Ja, gut, grundsätzlich hätten sie aber Stichtag heute die Möglichkeit, mit sämtlichen Kontaktdaten, die sie gesammelt haben, die halt auch für Werbezwecke etc.
Ja, das ist die andere Theorie, nicht? Als US-Startup, die sind ja nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern normalerweise rufst du ja so ein Startup ins Leben, um das nach 4-5 Jahren nach der Anlaufphase gewinnmaximiert weiter zu verkaufen. Und unter dem Gesichtspunkt wäre das innerhalb des Kapitals natürlich auch eine Datenbank vom anderen Stern. Mhm. Ja. Wissen wir nicht. Ich kann nur über Stand heute reden. Ich traue mir auch nicht mal zu sagen, ob mich das in 2-3 Monaten noch abholen wird. Momentan ist es halt neu, es ist super spannend. Ich habe sehr, sehr viele Gruppen gefunden, die ich super interessant finde, die mir auch wirklich Mehrwert geben. Ob der Mehrwert für mich persönlich in einem Monat oder in einem halben Jahr abgeschöpft sein wird oder ob ich dem so lange folge wie der Podcast-Welt, kann ich heute nicht sagen. Ich kann wirklich bloß über Status Quo heute, 28.01. reden.
Ja. Da. Genau. Jo. Der Belkan ist komplett verstumpft. Ich hätte jetzt gehofft, dass er da noch abschließend was zu sagen.
Ja, also abschließend kann ich zu dem Clubhouse, zumindest zu der Problematik nicht mit dem Datenschutz, sondern die Theorie, dass denen da ein Fauxpas im Impressum passiert ist, dahingehend irgendwie nachvollziehen, dass es sogar sowas wie Tesla neulich in die Schlagzeile geschafft hat mit dem Verstoß gegen das Batteriegesetz, weil die da einfach auch nicht angeblich genug recherchiert haben und 12 Millionen Euro Bußgeld bezahlen müssen. Also wenn man nach Deutschland kommt als US super hippes Konzern oder als super hipper Hersteller oder was, kann einem das schon mal passieren, dass man gegen eine Behörde sich behaupten muss. Und da irgendeine Richtlinie übersehen hat oder mit US-amerikanischem Blickwinkel auf die Richtlinie geguckt hat und der deutsche Staat das ein bisschen anders sieht, das passiert den Besten.
Es hat ja sogar Elon Musk, das gibt's leider nicht irgendwo zu sehen. Es wurde mir berichtet von jemandem, der da war. Elon Musk hat bei so einer kleinen Konferenz an dem neuen Werk in Brandenburg tatsächlich gesagt, also ihm war das gar nicht klar, wie reguliert Deutschland ist, ne, was halt auch die ganzen Werk und Bau und hast du nicht gesehen angeht. Und er hat alleine nur durch seine ganzen Besuche und seine ganzen Gespräche, die er hatte, weil er sich wohl auch sehr selber nicht bloß die ganzen Anwälte und hast du nicht gesehen und Berater, sondern er selber war da auch wohl bei vielen Gesprächen wohl mit dabei, mit Behörden und so weiter. Er hat einen komplett neuen Blickwinkel bekommen und das war ein sehr, sehr interessante Zeit für ihn. Tja. Also ich glaube, er wird da auch zukünftig darauf achten, dass da mehr Wert drauf gelegt wird hier.
Dass er nicht mehr in Deutschland baut. Ja. Ich glaube, er war auch sehr, sehr überrascht und angetan von der Motivation der Deutschen, irgendwelche Ameisenhügel zu verlegen, bevor die Planierraube kommt. Ja.
Also Elon Musk, falls du uns zuhörst und einen Compliance Officer brauchst,
du bist in 0, nix der beliebteste Mitarbeiter im ganzen Konzern.
Da bin ich mir sehr sicher.
Der Mann mit dem Finger, so. Und, gute Idee, aber. Würde ich gerne machen, hört sich toll an, Herr Musk.
Genau. Und dann könnte ich auch endlich mal das einlösen, was wir schon
in... Siehst dein Muskelshirt an und...
Genau.
Oh Gott, Entschuldigung.
Dann könnte ich endlich mal das in Kraft treten lassen, was ihr schon in Folge 69 so auf euch zukommen sehen habt, nämlich, dass ich euch recht herzlich verklage, irgendwann. Und genau, hochachtungsvolles Schreiben und dann von mir im Briefkasten. Nein, Quatsch, würde ich niemals tun.
Ach, herrlich. Aber nicht bloß amerikanischen Firmen passieren solche Fauxpas, Bäckern, sondern auch Audi ist so ein Fauxpas passiert. Aber nicht mit dem Batteriegesetz, sondern mit dem WEEE, also mit der Registrierung für Produktgruppen, ne, nach Elektro-G, nach Elektrogesetz. Weil Audi hat ja auch einen Kick-Scooter im Programm, beziehungsweise derzeit haben sie ihn nicht im Programm, weil sie vergessen haben, den nach Elektro-G als entsprechende Produktgruppe anzumelden.
Nicht dein Ernst. Das ist ja auch ein Amateurfehler. Tja.
Yep.
Wir haben die von der Stiftung EAR aber wahrscheinlich auch nicht schlecht gestaunt, als sie Audi anschreiben mussten.
Ja, vor allen Dingen haben die Händler von Audi nicht schlecht gestaunt, als es aus der Zentrale hieß, bis auf Weiteres ist der Verkauf eingestellt.
Schön, schön. Ach, ist das schön. Ja,
herrlich.
Mhm. Hm. Wollen wir mal
ja, so ist es.
Kurz was Lustiges erzählen? Corona. Ja, bitte.
Ach, meine Güte.
Sehr, sehr schöne Geschichte. Trägt sich zu in Bali. In Bali wird auch natürlich Maskenpflicht überprüft. Und wenn du erwischt wirst als Mensch, der die Maske nicht oder nur unsauber trägt, kannst du dich entscheiden, ob du entweder 150.000 Rupien zahlen möchtest oder alternativ 50 Liegestütze unter Kontrolle der Durchsetzungsbehörde
vor Ort machst. Wie viel war die Strafe nochmal? Wie hoch?
150.000 Rupien. 9 Euro.
9 Euro.
Was für so einen deutschen Touri wahrscheinlich nicht so viel ist, für einen Einheimischen wahrscheinlich ein Monatsgehalt.
Ich glaube nicht, dass die im Monat 9 Euro verdienen, aber...
Ja, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt da die
Ich glaube, in Bali verdienen sie schon mehr als 9 Euro, aber ein Tagesgehalt...
Ja, es soll ja auch nicht ruinieren, aber es soll eine empfindliche Strafe sein. Ja. Aber ich finde den Ansatz mit der körperlichen Züchtigung halt irgendwie süß und irgendwie auch aus der Zeit gefallen. Ja.
Die 50 Liegestütze finde ich auch richtig geil.
Müssen die denn
das sollte es hier...
Die 50 Liegestütze auf einmal machen? Ich weiß gar nicht, ob ich körperlich dazu in der Lage wäre.
Dann zahlst du halt besser 150.000 Rupien.
Gut.
Aber ich bringe auch ich habe auch meine Ausrede. Ich habe bestimmt einen Attest bis dahin, wenn ich nach Bali fahre.
5-Kilo-Schein habe ich hier. Ich weiß nicht, ob es den in Bali auch gibt, den 5-Kilo-Schein.
Ich darf ja gar keine Liegestütze machen. Genau. Mein Orthopäde. Ja, sag, da. Nee, aber Orthopäde. Ja, ist so. Es gibt eine leichte Abmilderung der ganzen Geschichte, wenn du die Maske nur so rummenigemäßig unsauber trägst, nämlich unter der Nase, fällt die Strafe geringer aus, dann bleibt es bei 15 Liegestützen. Und Leute, die nicht in der Lage sind, körperlich der Strafe nachzukommen, können wenn die Beamten gut gelaunt sind, können sie die auch kniebeugen, anstatt der Liegestütze draus machen.
Okay, obwohl 15 Liegestütze müsste eigentlich funktionieren. Auch wenn das nicht schön wird und nicht schön aussieht und auch nicht besonders ästhetisch wirkt, 15 kann man hinkriegen.
Ja. Dich würde ich aber eher anders einschätzen, Belkan. Du bist entweder der 50-Liegestütze-Typ oder halt jemand, der die Maske sauber trägt. Nee. Ich glaube nicht, dass du sie schlampig aufsetzt.
Ich klatsche denen die 150.000 Rupien so auf den Tisch.
aber sowas.
Nee, also ich habe...
Machst 300.000 draus und sagst, jetzt da hast du meine Maske.
Nein, also ich habe wirklich aus Interesse an meiner eigenen gesundheitlichen Situation heraussprießend natürlich immer die Maske ordnungsgemäß und nach Corona-Schutzgesetz.
Wie wir alle.
Ja. Genau, ich halte mich da auch an die Piktogramme von meiner FFP2-Maske, die ich da drauf habe.
Die Piktogramme, ja genau, und, dass das auch der letzte Depp versteht. Und trotzdem.
Auf der sicheren Seite.
Übrigens noch eine nette Nebengeschichte. Die Einheimischen sind im Normalfall sehr, sehr zivilisiert, wollte ich sagen. Das bestimmt auch, aber oh Gott, wo ist dieses Wort hin?
Folgsam.
Die Einheimischen sind nicht das Problem. Das Problem sind Zugroste, also in erster Linie Europäer und US-Amerikaner, die als Virenschleuder gelten, weil die es nämlich nicht für sinnvoll oder für notwendig erachten, sich den örtlichen Richtlinien zu unterwerfen.
Ja, okay.
Das heißt also, genau, wie heißen die Leute dort? Balinesen?
Balianer?
Indonesier?
Balearen, nein. Indonesier, Balinesen. Ich glaube, es sind Balinesen. Die sind also nicht wirklich das Problem, sondern diese Virenschleuder sind tatsächlich dann hier Europäer und Amis.
Dann würde ich auch wirklich sagen, 150.000 Rupien und 50 Liegestütze.
Oder 150.000 Landes, nee, das wäre ein bisschen viel.
Ich würde das immer noch gerne sehen, hier so in der Fußgängerzone von Recklinghausen. Ne? Hat mal wieder einer seine Maske nicht auf, zack, erstmal 15 Liegestütze für den Anfang.
Im Schneeschlamm-Matsch, den wir da gerade draußen haben.
Ja. Oh. Die Typen haben schneller eine Maskenbefreiungsattest aus der Tasche gezogen, als der Ordnungsamt...
vom Homöopathen und so weiter. Ja. Nee, ist egal.
Ich kann mir das auch gut vorstellen, warum denn gerade so Europäer und so Masken nicht, ne? Weil die jetzt dann zu solchen Zeiten eh noch im Urlaub fahren und so, das sind doch eher die Leute, die so, zu Hause, das geht mir ja alles rum, sack die, diese Gängelei hier, diese Maskendiktatur, ne? Und ich fliege jetzt woanders hin.
Das glaube ich auch.
Wie? Wie, jetzt soll ich hier auch eine Maske tragen? Nee,
ich bin extra da weg, damit ich keine mehr tragen muss. In meinem Urlaub.
Ja, genau. Die kleinen Asiaten, von denen lasse ich mir nichts sagen hier, ne?
Ja, genau.
Ja, der Pustekuchen. Keine Ahnung, vielleicht sind es auch Geschäftsreisende. Ich weiß es nicht. Ich finde die Geschichte bloß süß.
Ist auch cool. Mhm.
Und damit können wir unser Bali-Thema.
Dann können wir doch den klassischen Europäer und US-Amerikaner eigentlich als Blödföhn bezeichnen, oder?
Das ist auch eine gute Überleitung gewesen, Marian, mein lieber Scholli.
Ja, das ist für mich das Schimpfwort der Woche, Blödföhn. Weil das ist so schön, wie soll ich das, also es ist nicht so direkt beleidigend, du Blödföhn.
Blödföhn. So.
Wo hast denn das her?
Sagt man,
ich habe das noch nie gehört.
Ist nämlich genau der Punkt. Also das ist so, wo kommt dieses Wort eigentlich überhaupt her? Und ich habe das auch noch nie so wirklich wahrgenommen irgendwie. Aber es ist wohl echt ein Schimpfwort, was wohl schon länger wohl benutzt wird in jugendlichen Kreisen oder was. Also ja, keine Ahnung. Ist für mich das Wort der Woche, Blödföhn.
Und ich frage mich gerade, ob man Föhn wirklich mit Dehnungshader schreibt. Das ist doch, ist das wirklich so?
Belkan, ich frage mich genau dasselbe Auch im Moment. Ich stolper nämlich also, auch über dieses H gerade.
Die Rechtschreibüberprüfung markiert es auf jeden Fall rot und
macht einen Blödmann
vor, aus. Meinten Sie Blödmann?
Ja, das, ich wollte gerade sagen, es kann wahrscheinlich aus der Zusammensetzung herkommen, von der Zusammensetzung. Aber weil das ja zwei Wörter, die zusammengesetzt sind, keinen Sinn ergeben in Augen von Google. Mhm. Aber föhn, naja, ist ja auch egal. Wir werden so allmannig, glaube ich.
Der Gadgetfunk, ihr Rechtschreib-Podcast. Andere Frage, von euch beiden, trägt jemand einen Herzschrittmacher oder einen implantierten Defibrillator?
Nein. Zum Glück nicht.
Aber ich habe das Wort auf Anhieb rausgebracht, geil. Weil dann könnt ihr auch relativ gefahrlos euer iPhone 12 weiter nutzen.
In der Brusttasche.
Ja. Mhm. Weil, was ist passiert? Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass diese neue MagSafe-Technologie, die wir ja hier auch schon
gelobt haben,
positiv bewertet haben, kann bei Leuten eben, die implantierte Herzschrittmacher oder Defibrillatoren in sich tragen, zu Problemen führen. Hat Apple jetzt selber kundgegeben.
Hat Apple gesagt.
Der Workaround ist, trag das Gerät möglichst weit weg halt von der entsprechend implantierten Region.
Das ist halt der Preis, den man zahlt für das falsche Glück, was man hat, Apple.
Ja, man muss es ja bloß in der Hosentasche haben, möglichst hinten und nicht vorne, vor allem die Herren der Schöpfung, ne? Ihr wisst schon warum, ne? Schnickschnack. Ja, kam wohl auch die Woche raus.
Ja, ging durch die mediale Welt. Anstoß war eine Untersuchung von irgendeiner Uni, ne? Ich habe das gerade nicht mehr so im Kopf.
Die Herzschrittmacher und Defibrillatoren-Uni.
In Utah. Ich muss das jetzt gerade mal eben hier nachschlagen.
Du, ist nicht so wichtig, wo das herkommt. Das geht ja um die Message.
Mhm. Ja, aber es war so ein bisschen hin und her halt auch, ne? Also es ist, ne, und dann hat Apple erstmal nö gesagt und dann hat diese Uni aber gesagt, nee, guck mal hier, wir haben hier ernsthafte Beweise, ne, dass wenn du das iPhone da so an den Herzschrittmacher von dem und dem Modell hältst, dann geht der aus, dann schaltet der ab wegen dem MagSafe und dann hat Apple gesagt, oh, ja, okay, das stimmt ja. Man kann ja wirklich den Herzschrittmacher damit ausschalten und erst dann hat Apple quasi diese offizielle offizielle Statement gegeben. Also das war so ein bisschen hin und her.
Ja. Ja, wenn wir nicht lösen, genau, aber Apple hat ja noch mehr Gegenwind. Zurzeit habe ich gar nicht so mitbekommen.
Haben Sie das?
Haben Sie das? Hashtag M1.
Ja.
Geile harte Ware, aber nicht so ganz ohne.
Du sprichst also quasi auf so ein paar Kritiker an, die quasi derzeit gerade für Leute, die mit Audio-Geschichten arbeiten und mit Apple-Geräten arbeiten.
Hör mir auf mit Audio Apple und Hardware. Audio und Big Sur und aber da geht es um den neuen M1-Prozessor.
Ja, also es ist gerade in der Audio-Welt ist so ein bisschen ganz klar, wird abgeraten von M1 Max und es wird auch von Upgrades abgeraten auf Big Sur, wenn man noch Intel-Hardware nutzt und diese professionell für die Audiobearbeitung und Audioschnitt etc. und mit Hardware entsprechend nutzt.
Oder man Soundsiphon von der Firma Static Z nutzen würde.
Da hat der Carsten so ein ganz persönliches Problem derzeit.
Ja, aber ich habe noch nicht mal ein M1. Mhm. Ja, aber mei, es ist halt immer wieder das Gleiche, gell? Gerade bei Audiosektor, das kommt immer sehr, sehr spät hinten dran. Das scheint, obwohl die ganze Branche eigentlich boomt, immer noch so entwicklungstechnisch hinten dran zu hängen.
Was vielleicht aber auch daran liegen mag, dass das Audiotechnik, professionelle Audiotechnik im Großen und Ganzen eigentlich extrem langlebige Technik ist. Also das heißt, auch in Studios und so weiter werden Interfaces immer noch eingesetzt, die 10 Jahre alt sind, die halt hochprofessionell sind, die gut funktionieren, wo es halt nichts dran auszusetzen gibt. Und es ist ja.
Und das kostet bei ja auch. Also halt, du hast so keinen Impuls, da deine teure Hardware in Rekordzeit zu ersetzen.
Ja, ja, ja. Und es ist ja bei Audio auch einfach so, wo willst du denn noch hin? 192 Kilohertz, 24 Bit ist halt irgendwo für Audio schon. Ja, mehr brauchst du eigentlich nicht mehr. Ne? Also das ist halt so diese Geschichte.
Ja, aber da. Wo ist die Henne und wo ist das Ei? Ich meine, man könnte es ja auch argumentieren und sagen, das ist so althergebrachte Technologie. Da weiß man schon alles. Dann kann es auch nicht so schwer sein, die entsprechend zu implementieren.
Die Vielfalt so. Ist da die Problematik. Also die Vielfalt an Hardware, die genutzt wird, die Protokolle und so, ist klar, das ist die eine Sache, wie ich das, ne, aber die Vielfalt an Hardware, die es da draußen einfach gibt, um entsprechend Geräte anzubinden, um Software einzubinden, die Vielfalt an virtuellen Instrumenten, die Vielfalt an Herstellern von diesen virtuellen, von der Software quasi, von diesen Plugins, von den Effekten für die Rechner und so weiter und so fort. Und diese Plugins, die sind ja, damit das wirklich optimal läuft, sind die ja wirklich perfekt an die Hardware angepasst gewesen. Ne? Also das heißt, sie sind perfekt an den Intel-Prozessor angepasst, an den an die x86-Architektur. Was heißt, diese ganzen Plugins-Geschichten müssen alle neu entwickelt werden. Und wir reden hier halt über teilweise dann Effekte und Instrumente, die sind vor 10 Jahren entwickelt worden und in der Zwischenzeit einfach nur noch optimiert worden, leistungsfähiger gemacht worden. Aber nicht in dem Weg, den ich mal eben, ich habe hier so ein Tool, damit kann ich meine App auf die neue Architektur heben, sondern nee, ich muss dieses ganze Ding von vorne für die neue Architektur schreiben, weil ich sie halt wirklich an die Hardware geschrieben habe und nicht in einer Programmiersprache. Ne? Das sagt euch jetzt nichts, aber Assembler ist halt so ein Beispiel. Oh. Vor Jahrzehnten haben Programmierer Assembler, also wirklich auf die Hardware bitmäßig geschrieben. Jeder, der Assembler für einen C64 geschrieben hat, der konnte das wegschmeißen, als der C64 unpopulär wurde und deren Prozessor, weil du keine andere Hardware mit diesem Code beschreiben kannst. Musst wieder von vorne anfangen.
Darum gibt es ja auch unterschiedliche Versionen für die alten für die Intel-Prozessoren und die Zeit davor und. Ja. Naja, ist viel Entwicklungsarbeit notwendig. Ja. USB-C-Hardware scheint auch nicht immer automatisch zu funktionieren, aber das ist das gleiche Thema.
Ja, ja. Klar, weil wenn ich einfach keinen Treiber dafür habe, ne, keinen, der an, an M1 angepasst ist, dann funktioniert das halt einfach nicht.
Ob die Leute den Begriff Treiber noch kennen, das braucht man doch heute fast alles gar nicht mehr. Also ich bin ja so froh, dass die Zeit, wo ich eine Schublade voller Treiber, Disketten, immer noch neben mir hatte, dass die vorbei sind. Mittlerweile steckst du irgendwas an, es wird erkannt, zack.
Ja, weil halt wir mittlerweile an so einem Punkt angekommen sind, also auch in der Windows-Welt, dass dir der Betriebssystemhersteller einfach eine riesen Palette an Treibern einfach mitliefert, also an Gerätesoftware, ne? Und was er nicht direkt schon reingepackt hat ins Betriebssystem, das lädt er automatisch runter aus einer Bibliothek, die er vorliegen hat. Ne?
Was ich früher Treiber gesucht habe, Junge, aber jetzt, genau. Ja. Mal gucken. Also M1, geiler Prozessor, aber noch nicht.
Noch nicht für alle Anwendungszwecke geil. Videoschnitt zum Beispiel, da sieht die Welt bei vielen anders aus. Also wer viel Videoschnitt macht, da sind schon viele dabei, die sagen, es ist mega geil, es ist viel performanter für meinen Anwendungszweck. Videos werden viel schneller kodiert, exportiert und so weiter und so fort. Also da sieht die Welt für viele tatsächlich anders aus. Ne? Das ist, ja, schön.
Ja, genau. Und dann können wir noch ein bisschen über Viren reden.
Über Viren oder über Trojaner?
Trojaner.
Über Viren, dann wären wir ja wieder bei Corona.
Nee, machen wir lieber ein paar Liegestütze. Kein Corona mehr.
Du magst über Emotet reden.
Ich möchte mir von dir Geschichten über Emotet anhören.
Oh. Ja, also eine Nachricht, die mich tatsächlich ein bisschen weggerissen hat, als ich sie dann gestern Abend in der Tagesschau tatsächlich hörte. Also das ich bin ja echt eigentlich, was so Security-Themen und hast du nicht gesehen, eigentlich gut informiert und so weiter, aber das lief halt auch relativ zeitgleich, erst durch die Ticker habe ich dann gemerkt. Und bei der Tagesschau gestern Abend hieß es auf einmal, das BKA hat die Schadsoftware, das Netzwerk Emotet zerschlagen. Emotet ist ein Verschlüsselungstrojaner, ein Erpresserungstrojaner. Und wer kann sich noch dran erinnern? Deutsche Bahn, 2019 im Sommer war es, wo die Bahnhofsanzeigen auf einmal nicht mehr funktionierten.
Das ist an
mir. Ja, Carsten, Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden.
Nee, ich sage, das ist an mir vorbeigegangen. Hm.
Ja,
ich nicht mitbekommen.
Da hatten
war Corona, weißt du, nix Bahn, Alter. Daheim, Quarantäne und so, weißt du?
Nicht 2020, 2019, ne?
Das Jahr vor Corona.
So alt ist das Ding schon.
Ja, ja.
Gab's eine Zeit vor Corona. Junge, ich. Ernsthaft. Okay.
Das Berliner Landgericht, glaube ich, war auch betroffen und hapert heute noch mit den Folgen davon. Diverse Kliniken waren auch, Kammergericht Berlin, Totalschaden der IT. Ne, und wie gesagt, da bis heute noch, und das Klinikum Fürth, Stadtverwaltung Frankfurt am Main sind so die deutschen Opfer, ne, international. Sony war auch betroffen zum Beispiel. Unglaublich viele Firmen waren von dieser Emotet Schadsoftware, Trojaner Software betroffen, weil sie halt sich auch so perfide verbreitet hat, ne, über Word PDF-Dokumente sich nachgeladen hat und irre schnell verbreitet hat, auch im Netzwerk verbreitet hat. Wenn erstmal ein Rechner betroffen war, hat er sich selbst im Netzwerk verbreitet und solche Geschichten. Also
was hat der Trojaner denn gemacht? Corona, das Ding.
Der hat deine Festplatte verschlüsselt, dir eine Meldung angezeigt, zahle hier 20.000 Euro, ne? Per Bitcoin und sonst kriegst du deine Daten nicht mehr wieder.
Klassischer Ransom-Angriff. Mhm. Ransomware-Angriff.
Und Emotet ist halt mega effektiv, hat, meine ich, über die Zeit sogar mehrfach den Verschlüsselungsalgorithmus gewechselt, also so, dass es unmöglich war, quasi auf andere Wege als zu bezahlen, an seine Daten wieder dran zu kommen. Ne? Deswegen haben viele Unternehmen tatsächlich auch gezahlt. Und wie gesagt, der ist seit 2014 ist der schon aktiv. Ne? Also das ist
krass, heutzutage.
Unglaubliche Geschichte, Emotet. Ne? Was mich so ein bisschen gewundert hat, dann so im Nachhinein, BKA hat ja ein bisschen ein paar Sachen jetzt bekannt gegeben und so weiter und so fort. Die internationalen Ermittlungen haben tatsächlich erst, also wo es BKA auch involviert war, erst 2018 angefangen. Bei einem Heavy-Trojaner, der seit 2014 sein Unwesen treibt, wird erst 4 Jahre später angefangen zu ermitteln. Wie kann das sein? Das ist schon schräg irgendwie für mich.
Das hört sich sehr nachlässig an. Mhm. Ja, wobei ist es dann wieder die Frage, ist das BKA da in der Pflicht, so der Schadsoftware nachzugehen, oder gibt es da andere Gremien, Unternehmen?
Ja, ich sag mal so, ich weiß halt nicht, ob das FBI schon vorher ermittelt hatte oder so, weil hier in Deutschland so die ersten schrägen Fälle waren ja wirklich erst dann die Bahn, ne? Zum Beispiel der erste wirklich große Fall. Also
ja, aber da gibt es doch auch 10.000 Security-Hersteller, die denen auch dran gelegen sein muss, dass deren Firewalls oder Intrusion-Detection-Systeme sowas zeitnah wegblocken. Ja. Aber die gehen dann wahrscheinlich nur aufs Blocken und nicht aufs Auslöschen, oder?
Mhm. Und genau. Vor allem, wenn Angriffe auf Behörden, Kliniken und Privatpersonen oder im Grunde auf Banken oder keine Ahnung was erst, wenn das stattfindet, dann schaltet sich das BKA dann ein. Also klar, vorher, wenn sich das jetzt so ein bisschen im Netz tummelt und dann einfach nur Privatpersonen den Schaden haben, klar, das ist nichts, was man bagatellisieren kann, aber in dem Moment, wo Behörden lahmgelegt werden oder die Bahn beispielsweise, das ist ja dann schon eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und ich kann mir dann vorstellen, dass in dem Moment auch so ein Kriminalamt an einem Point of No Return sind und dann erst richtig einschreiten, um das auch auszumerzen, nicht nur einfach zu umgehen oder zu auszuweichen oder sonst was.
Das, ja, okay. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, wann da das BKA in die Pflicht genommen wird. Ich hätte jetzt auch spontan nicht gesagt, dass das die Behörde ist, die am besten dafür geeignet ist, so eine Schadsoftware unschädlich zu machen. Da hätte ich andere Institutionen für deutlich fähiger.
Okay, welche?
Gehalten. Ja, eben die es beruflich machen, die Sicherheitshersteller.
Ja, aber ja, wir reden hier aber schon jetzt über Kriminalität und Sicherheitshersteller haben keinen Auftrag, Kriminalität zu bekämpfen. Also
nein, aber die analysieren sie, decken sie auf und würden dann entsprechend ihre Findings, ihre Erkenntnisse weiterleiten an behördliche
Stellen. Ja, das ist auch garantiert passiert, ja. Und das ist meiner Meinung nach halt auch schon vor 2018 passiert.
Kaspersky ist da immer sehr medienwirksam. Also nicht, dass sie jetzt die Einzigen oder die Besten wären, aber die promoten das immer ganz gut, ihre Analysen.
Na, interessant in dem Zusammenhang auch, in der Ukraine wurden mehrere Personen festgenommen und in Deutschland wurden 17 Server beschlagnahmt, die aktiv diese Schadsoftware ausgespielt haben. 17 Server in Deutschland. Deutschland ist immer noch ein schöner Serverstandort für schräge Machenschaften. Also ja. Als Serverbetreiber hier in Deutschland ist man scheinbar relativ safe.
Ne? Solange man sich vernünftig bei der Elektro-G registriert hat, geht das.
Ja, und nicht gegen das Batteriegesetz verstößt, genau. Mit seiner USV. Ja.
Da macht dir keiner das Leben schwer, solange du die Regularien einhältst. Wahnsinn.
Schon echt crazy. Aber ein riesen Schlag. Ein echter Takedown sozusagen. Ne? Ich weiß noch nicht, inwieweit dadurch jetzt auch Verschlüsselungsschlüssel und so weiter freigegeben werden, also Leute auch wieder an ihre verschlüsselten Daten zurückkommen, kostenlos. Das muss ich erst noch selber so ein bisschen eruieren, da hatte ich noch nicht so wirklich Zeit aber es wäre eigentlich jetzt nur die nächsten schlussfolgernden Schritte.
Hm. Und die Deutschen haben wieder zugeschlagen. Das finde ich ja auch bemerkenswert. Ein weltweit wütender eine weltweit wütende Schadsoftware und die Deutschen kommen und räumen auf und
retten setzen dem ein Ende.
Wieder mal.
Machen die Welt ein bisschen sicherer.
Ja. Na gut. Okay. Ein bisschen sicherer. Wir sind durch, würde ich sagen. Zumal jetzt auch gerade mein Browser abgestürzt ist und ich eh nichts mehr machen kann hier.
Das ist Emotet wahrscheinlich.
Oder es ist meine Maus. Das habe ich in letzter Zeit immer wieder festgestellt.
Hol doch mal die Kugel raus, mach die mal kurz sauber, die
Kugel. Und alles ist gut. Ja, die Kugel, genau. Ja, ich halte es gerade mal in. Diese Maus, weißt du? Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier die Schadsoftware zu.
Oh, ich habe gerade noch eine ganz, ganz interessante Neuigkeit dazu reingekriegt. Und zwar wird gerade aktuell über die quasi umgeschriebenen Server von jetzt die Behörden, also BKA, FBI, bla bla bla, weltweit quasi jetzt gerade betreiben, um das Schadnetz quasi komplett lahmzulegen, wird gerade Code verteilt an die Klienten, also an die Betroffenen oder da, wo Emotet installiert ist, aber noch nicht aktiv ist, dass sich der bereits installierte Code endgültig zum 25. März 2021, 12 Uhr, endgültig zerstört.
Okay. Das ist doch mal schön. This is good news. Damit ist es dann vorbei mit Emotet. Hört sich an wie so ein ägyptischer Pharao, gell?
Und dann befand er sich in den Klauen des Emotet.
Ja, genau. Der Fluch des Emotet. Ja, wunderbar. Dann sage ich danke, Jungs, für eure Zeit.
Danke. Wir haben zum Abschluss Katzen-Content für euch. Ihr könnt es nur leider nicht sehen. Wir amüsieren uns hier gerade im Videochat schon absolut schräg.
Ja, ich habe tatsächlich Besuch und jetzt habt ihr einen wunderschönen Anblick.
Aber da ist ja auch die USB-Schnittstelle. Ist das USB-C?
Nein, das ist der Kopfhörer-Jack. Dank euch und guten Abend.
Gute Nacht, tschüss.
Gute Nacht, tschüss.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Zeit.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.